Unsere Referentin wird da auch weitersprechen. Also das ist einfach nur eine Information, die keiner Handlung bedarf. Also das machen nur wir und es ist nur für euch als Information gedacht. Wir haben auch Musik da, da freue ich mich sehr und die übergebe ich nachher. Und wir haben heute ja das Thema Nie mehr zurück, über die Kunst aus alten Gewohnheiten auszubrechen und neue Wege zu gehen. In unserer Vorbereitung für Mai sind wir hier auf die Frau Bamberger gestoßen, die wird sich nachher aber selber vorstellen und die wird uns jetzt heute unter diesem Motto durch den Abend begleiten. Ihr habt Essen und Trinken gesehen, beziehungsweise also nehmt euch gern auch hier vorne noch Flaschen, auf eurem Platz liegt was auch zum Mitnehmen und genau, dann würde ich jetzt sozusagen an die Musik weitergeben, weil Solo-Gesang dürfen wir haben und da danach dann gleich an die Referentin.
All der Schmerz. Ich frage mich, ob ich jemals meinen Weg finden werde. Ich frage mich, ob ich mein Leben, ob mein Leben sich überhaupt jemals ändern könnte. Die ganze Erde, könnte alles, was verloren ist, jemals gefunden werden? Könnte ein Garten auf diesem Boden überhaupt entstehen? Du machst schöne Dinge aus dem Staub. Du machst Schönes aus uns. Überall sprießt Hoffnung aus dem alten Boden. Aus dem Chaos entsteht Leben in dir. Du machst mich neu. All this pain, I wonder if I ever find my way. I wonder if my life could really change at all. All this earth, could all that is lost ever be found? Could a garden come up from this ground at all? You make beautiful things, you make beautiful things out of the dust. You make beautiful things, you make beautiful things out of us. Hope is springing up from this old ground. Out of chaos, life is being found in you. You make beautiful things, you make beautiful things out of the dust. You make beautiful things. You make beautiful things out of us. You make beautiful things. You make beautiful things out of the dust. You make beautiful things. You make beautiful things out of us. You make me new, you are making me new. You make me new, you are making me new. You make me new, you are making me new. Beautiful things, you make beautiful things out of us.
Ja, vielen herzlichen Dank für dieses schöne Lied als Auftakt. Also mir hat das richtig gut gefallen. Schön, dass ich heute Abend hier sein kann. Herzlichen Dank für das nette Willkommen. Ich rufe hier nicht einmal meinen Mann an, sondern ich stelle jetzt hier meinen Timer, dass wir dann in 3 Stunden fertig sind. Ja? Okay. Ich bin vorhin durch den dunklen Herbst, Nieselregen, die B29 raus und habe mein Navi genommen, weil ich wusste nicht so richtig, wo muss ich hier rauskommen am Schluss und es ist alles so dunkel. Und dann ging es den steilen Berg hinauf und die belaubten Bäume und der Nebel und die nasse Straße und es war so richtig toll. Und dann kommt man hier oben hier rein, Hirschstraße, dann sehe ich Marderstraße, Bären. Da dachte ich, okay, jetzt bin ich angekommen im Märchenland. Ja. Es war ganz toll. Vielen Dank für dieses herzliche Willkommen hier. Ich würde jetzt am allerliebsten einmal in Sie hineinkriechen und so ein bisschen wissen, was Sie gedacht haben, als Sie entschieden haben, dass Sie heute Abend hier sein wollen. Ja? Ich stelle mir vor, Sie haben wahrscheinlich irgendwie den Prospekt gesehen und gelesen und haben gelesen, nie mehr zurück, Gewohnheiten ändern. Ja? Was haben Sie da gedacht? Was hat Sie daran interessiert? Und ich meine das ernst mit der Frage, ich würde das gern ein bisschen sammeln. Wer ist mutig und sagt, ich habe da so einen Ansatzpunkt, ja? Also das ist hier, das wird heute aufgenommen, ja? Wir haben hier eine Audioaufnahme, bitte sagen Sie, bitte, nichts Persönliches. Aber Sie können das ja anonymisieren und dann sagen Sie, ich habe eine Freundin XY, die hat Problem XZ, ich kenne das so und so. Was für Baustellen stellen Sie sich denn vor unter dem Thema Gewohnheiten ändern? Was interessiert Sie denn daran? Dann kann ich auch ein bisschen intensiver auf das eingehen, was Sie wirklich interessiert. Hände hoch. Oh, Schweigen. Ja, Sie sind alle hier, weil Sie sich gar nicht für das Thema interessieren. Ganz hinten, die letzte Bank wispert was. Vielleicht ist jemand mutig und sagt es etwas lauter. Nein. Sie sind überfordert. Das ist die erste Referentin, die ihr Publikum anspricht bei den Frauen. Okay, okay. Ich habe Heidi gefragt vorher, oder ob wir das probieren sollen. Und jetzt habe ich es probiert, jetzt geht es schief. Macht gar nichts. Also okay, dann drehen wir den Spieß um. Ja. Okay. Okay, vielen Dank. Also der Input war jetzt hier, wie komme ich aus einem Muster raus, das ich irgendwie habe, und das Beispiel ist zu spät. Ja, wenn man notorischerweise immer zu spät kommt, was tue ich da am besten? Okay, vielleicht hat es jetzt andere Menschen inspiriert. Noch was zu sagen oder so? Ja? Okay, das ist interessant. Vielen, vielen Dank. Der Input hier war, es geht darum, dass man dazu neigt, andere nicht aussprechen zu lassen. Im Übrigen, ich kenne dieses Problem, ja. Und Sie sagten, es ist Ihnen schon bewusst, ja, und Sie bremsen sich auch, aber dann tun Sie es trotzdem. Was wäre da ein Tipp, dass man da rauskommt? Also das ist schon, Sie sind schon gut dabei. Okay. Also da hinten noch, okay. Ist man ausgefallen? Ja, vielen Dank. Also sich hinten anstellen, bis man ausgebrannt ist. Fast nochmal ein anderes Thema, aber werden wir auf jeden Fall auch tangieren. Da kam noch eine Handmeldung ganz hinten gerade. Für Sie persönlich war diese Karte, die hier auf den Sitzen liegt, ja, loslassen. Ich fand ja, ich gestehe hiermit, ja, falls das vorhin jemand gesehen hat, ich habe die ganze Karte und den Müsli-Riegel in meine Tasche gesteckt. Ich habe zwei Töchter, die verzichten heute Abend auf mich und die dürfen sich dann zum Trost den Riegel teilen. Jetzt habe ich es auch auf der Audioaufnahme gesagt, wenn der Riegel jetzt nicht zu Hause ankommt, weil ich ihn im Auto gegessen habe, dann kommt es auch noch raus. Okay, Dinge loslassen, auf die ich keinen Einfluss habe. Ja, das ist eine große, große Baustelle. Wir werden das tangieren, aber heute Abend geht es auch eher darum, wie ich ein Stück weit die andere Richtung, ja, wie ich ein Stück weit Einfluss nehme, mal auf mein Leben und es auf die Reihe bekomme in mancherlei Hinsicht. Ich danke Ihnen für diesen Input, den werde ich mir auch immer wieder mal rausholen und dass wir darauf zu sprechen kommen. Jetzt habe ich hoffe, ich schocke Sie damit nicht allzu sehr, doch tatsächlich entschieden, dass ich hier mit einem Bibeltext einsteige, weil der mich so berührt und weil er wie die Faust aufs Auge auf dieses Thema passt. Und zwar ist der wird nicht allzu oft gepredigt, finde ich jetzt persönlich, aus Lukas 13, Verse 6 bis 9. Es sind nur drei Verse, aber knüppeldick. Sind Sie bereit? Heute Abend noch? Okay. Es ist das Gleichnis vom Feigenbaum. Und ich lese uns das mal kurz. Und dann lassen wir das einfach mal kurz sinken. Ja? Das Gleichnis vom Feigenbaum. Er, also das ist Jesus, sagte ihnen aber dies Gleichnis. Es hatte einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner, siehe, ich bin nun 3 Jahre lang gekommen und habe Frucht gesucht an diesem Feigenbaum und finde keine, so hau ihn ab. Was nimmt er dem Boden die Kraft? Er aber antwortete und sprach, also das ist der Weingärtner hier, Herr, also er sagt das zu dem Weinbergsbesitzer, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn grabe und ihn dünge. Und vielleicht bringt er doch noch Frucht. Aber wenn nicht, so hau ihn ab. Also, ich glaube, Sie sind hier. Und ich bin hier heute Abend, weil uns geht es ein ganzes Stück weit so. Wir sind noch nicht da im Leben, wo wir gerne wären, wo wir gern hinwollen. Wir wären gern noch etwas pünktlicher. Wir würden gern noch ab und zu nicht jemanden ins Wort fallen. Wir würden gern besser Grenzen setzen können vielleicht. Und dann versucht man zu wachsen, wie so ein Feigenbaum oder wie so ein Gärtner, der einen Feigenbaum kultiviert. Und manchmal bringt es keine Frucht und man steckt so fest. Und vielleicht kennen Sie dieses Gefühl vom Feststecken, vom Nichtwachsen, vom Nicht-Fruchtbringen. Die gute Nachricht ist, das ist normal. Das ist menschlich. Jedem von uns geht es irgendwann im Leben so. Und Jesus hat dazu halt auch einiges zu sagen in diesem Gleichnis. Und das Erste, was da kommt, ist was richtig Schönes, was mir persönlich richtig gut gefällt. Es ist eine Erwartung. Also, jemand hat diesen Baum gepflanzt und hat sich um ihn gekümmert und dann hat er die Erwartung, dass der auch Frucht bringt. Das ist gut, das ist gesund. So sollten wir uns auch verhalten. Ja? Wenn wir heiraten, dann heiraten wir hoffentlich erwachsene Personen und dann haben wir die Erwartung, dass sich diese Personen auch wie erwachsene Menschen aufführen. Ja? Und wenn diese erwachsenen Menschen dann aber wie ein Teenager stundenlang zocken, dann sagt man, Moment mal, ich habe da doch eine gewisse Erwartung gehabt. Oder wenn man die Kinder nach bestem Wissen und Gewissen erzieht und dann machen sie doch nicht die Hausaufgaben, ich habe als Mutter aber eine gewisse Erwartung daran, ja, das ist flexibel und das variiert wahrscheinlich von Mutter zu Mutter, wie die Hausaufgaben zu machen sind, dann sage ich, Moment mal, ich habe da eine Erwartung. Das heißt, eine Erwartung, wenn die nicht erfüllt wird, kommt es zu einer legalen Antwort. Und das ist eine ganz natürliche Reaktion und die sollten wir uns auch nicht abgewöhnen. Es ist gut, Erwartungen zu haben. Ich glaube, unsere Gesellschaft leidet eher am Gegenteil oder Kinder leiden auch am Gegenteil, dass wir unsere Erwartungen runterschrauben und sie einfach vor sich hin dümpeln dürfen mitunter und keiner sie auch wieder auf diese Erwartung, diesen Anspruch auch zurechtruft und sie auch an die Hand nimmt und ihnen hilft, Erwartungen zu erfüllen. Und auch Ihnen, auch Kindern und auch Ehepartnern und auch meinem Chef und meinen Kollegen und allen Menschen, mit denen ich so, und meiner Schwiegermutter, ja, auch mal eine legale Antwort zuzumuten. Ja. Das ist die natürliche Reaktion. Und die fällt hier wuchtig aus. Ja. Er sah, fand keine Frucht darauf und dann so, hau ihn ab. Was nimmt er dem Boden die Kraft? Ja, das ist auch eine logische Schlussfolgerung. Ja. Wo ist dann der Sinn? Und diese natürliche Reaktion ist ein Stück weit eine Beurteilung oder auch ein Urteil. Oder ja, der schlimmste Kritiker sind wir immer gegenüber uns selbst. Ja, es ist auch häufig eine Selbstverurteilung. Ich komme nie pünktlich. Ja, oder ich kann nie aufhören, dazwischen zu plappern. Dann kommt dieses Urteil und dann passiert in diesem Gleichnis etwas Wunderbares. Wir haben bisher gehabt den Feigenbaum und wir hatten den Weinbergsbesitzer. Und jetzt schaltet sich eine dritte Person ein, der erst gar nicht vorher im Gespräch war. Und diese dritte Person ist der Weinbergsgärtner. Und er sagt zu dem Besitzer, er wendet sich nicht an den Feigenbaum und sagt, stellt sich daneben und sagt, ja recht hat er, furchtbar sieht der Krüppel aus, wir hauen ihn ab. Ja, sondern er wendet sich an den Weinbergsbesitzer und macht einen Fürspruch. Also der Gärtner ist der Fürsprecher. Wendet sich nicht an den Feigenbaum, sondern wendet sich direkt an den Richter. Kommt von außen hinein in die Diskussion und sagt, lass ihn doch noch dieses Jahr. Bis ich um ihn grabe und ihn dünge, vielleicht bringt er doch noch Frucht. Also drei Dinge, graben, düngen und warten. Ein ganzes Jahr und ein Jahr ist viel Zeit. Und das ist nichts, was der Feigenbaum aus sich selbst heraus tut, sondern das ist etwas, was der Feigenbaum erlebt. Und das ist etwas, was ich mir wünsche, was ich Ihnen allen wünsche, was ich uns wünsche heute Abend, dass wir das erleben, dass es da einen Fürsprecher gibt, der kommt und Hand an unser Leben legt und ein bisschen gräbt und ein bisschen düngt und uns Zeit gibt, auf dass wir Frucht bringen. Und ich möchte heute Abend einfach so ein bisschen da vielleicht ein Werkzeug sein, ein bisschen graben helfen, ein bisschen düngen helfen Und dann schauen wir mal, wo wir da hinkommen. Aber ich werde heute Abend ein bisschen angraben, sag ich mal. Ja? Ich werde nicht tief graben. Es kann sein, dass es heute Abend passiert, dass der eine oder andere sagt, diese Themen, auch psychologische Themen, das kenne ich aus meinem Leben. Ich glaube, ich habe da eine Baustelle. Es könnte sein, es ist eine größere Baustelle. An dieser Stelle möchte ich mich kurz selbst vorstellen. Wir werden angraben, denn ich bin ein Pädagoge, ich bin kein Therapeut. Also ich habe zwei Sachen studiert. Ich habe interkulturelle Kommunikation studiert und Erwachsenenbildung studiert, das ist die Pädagogik, und habe mich in beiden Fächern auf Psychologie spezialisiert. Ja? Mit dem Ergebnis, dass ich so viel Psychologie gemacht habe wie die Diplompsychologen, bis auf diese blöde Statistik, weil ich mag Mathe nicht. Ich gebe es zu. Ja? Sonst könnte ich jetzt Dibbelpsych schreiben, aber leider ist dem nicht so. Gott sei Dank ist dem nicht so, denn ich wäre ein furchtbar schlechter Therapeut. Fehlt da irgendwie die Geduld. Also ich mag lieber gern so ein bisschen Glühbirnen für Sie anzünden heute Abend. Aber wenn Sie das Gefühl haben, Sie müssen tiefer graben, ja, dann bitte ich Sie, suchen Sie sich professionelle Hilfe. Suchen Sie sich Hilfe. Professionelle Hilfe kann auch manchmal eine Freundin sein, die einem auf die Finger schaut. Kann aber auch sein, weil wir reißen hier, reiße ich heute psychologische Themen an. Es kann auch sein, Sie sagen, okay, ich glaube, ich habe hier eine Baustelle. Dann bin ich da die falsche Frau dafür, suchen Sie sich bitte richtig Hilfe. Das sage ich immer gern mit dazu, dass es keine Missverständnisse gibt. Okay. Und nun nehme ich an, dass es Ihnen geht wie mir. Man läuft so durch seinen Lebensgarten und dann sieht man diese äußerst erfolgreichen Feigenbäume. Die stehen da und brechen unter ihrer Frucht schier zusammen. Ja, wir alle kennen diese Kollegen und Bekannten aus dem Freundeskreis, die wohl offensichtlich ein extrem erfolgreiches Leben führen, die viele geistliche Gaben so toll entwickelt haben, die gesunde Beziehungen leben, die ein Vorbild sind in ihrem Umfeld. Und man steht dann da und sieht die anderen und denkt, was haben die, das ich nicht habe? Warum stehe ich hier und stecke fest? Und habe das Gefühl, ich bringe überhaupt keine Frucht. Das, was man da beachten muss, ist, wenn man so andere Feigenbäume, sage ich jetzt mal, sieht, die voller Frucht stehen, das ist nur eine Momentaufnahme. Man sieht immer nur eine Momentaufnahme. Man sieht nicht all die Jahre, die auch dieser Baum im Sturm gestanden hat, die ja, gewachsen ist, im Regen seine Äste gegen den Regen gestreckt hat und seine Wurzeln zwischen Steinen in die Erde hinein hat, gedrängt hat und getrieben hat und die Kraft, die er gebraucht hat, um die Größe und auch diese Frucht zu erreichen. Ja? Man sieht immer nur die Momentaufnahme und davon sollten wir uns nicht entmutigen lassen. Und der Abend heute ist da, um Ihnen ein bisschen Mut zu geben, denn es gibt einen aus psychologischer, jetzt theologisch, nicht theologischer, sondern aus psychologischer Sicht, einen wesentlichen Unterschied zwischen diesen Feigenbäumen mit richtig viel Frucht und den Feigenbäumen, die gerade so stecken bleiben. Wollen Sie wissen, was das für ein Unterschied ist? Die Menschen, jetzt gehe ich mal ein bisschen von den Feigenbäumen weg hier, die Menschen, die das Gefühl haben, dass sie feststecken, die denken immer, sie haben Probleme. Sie haben einen problematischen Ehepartner. Sie haben halt einen problematischen Chef. Sie haben vielleicht problematische Kollegen, problematische Kinder, wahrscheinlich eine problematische Kindheit. Und deswegen, sie haben einfach Probleme und dass sie Probleme haben, ist das Problem. Ja? Das ist eine typische Denkweise für Menschen, die feststecken. Ja? Menschen, die dazu weitergekommen sind, um Frucht zu bringen, sehen ihre Schwierigkeiten, die sie haben, nicht als Probleme, sondern als Muster. Und dieses Wort ist heute schon gekommen. Oder man könnte auch sagen, als Strategie im Kopf. Oder man könnte auch sagen, als Gewohnheit. Was für Gewohnheiten habe ich? Wir alle haben Gewohnheiten. Wir alle haben tausende Gewohnheiten. Und das ist extrem gut, weil sie helfen uns, einfach unseren Alltag zu bewältigen und die Energie, die wir haben, auf die Dinge zu fokussieren, die wir wirklich lösen müssen, die wir überdenken müssen, und alles andere läuft automatisch und gewohnt ab. Zum Beispiel würde ich Sie jetzt einmal bitten, Ihre Hände zu falten. Okay, dafür brauchen wir keine 3 Sekunden. Jetzt schauen Sie mal, Sie haben Ihre Hände gefaltet. Ist der rechte Daumen oben oder der linke? Das ist wahrscheinlich bei den meisten Leuten, bei dem einen so, bei dem anderen so. Wie Sie Ihre Hände falten, überlegen Sie nicht. Da denken Sie nicht drüber nach. Das machen Sie völlig automatisch, wahrscheinlich seit Sie so 3 oder 4 sind. Es braucht keine Gehirnenergie, Ihre Hände zu falten, und Sie falten sie immer gleich. Wenn jetzt Ihr rechter Daumen oben ist, ist er immer oben. Sie werden auch nie drüber nachdenken, er ist immer oben. Aber jetzt drehen Sie doch mal Ihre Daumen um. Ja, wie fühlt sich das an? Komisch. Irgendwas stimmt nicht. Es ist ganz, ganz komisch. Und an diesem kleinen Beispiel sehen wir, so funktioniert unser ganzes Dasein. Alles basiert auf Gewohnheiten. Mit welchem Bein wir zuerst aus dem Bett steigen, in welchem Rhythmus wir die Zähne putzen, fangen wir hinten rechts an oder vorne links, oder das machen wir immer gleich. Wie oft wir auf unserem Apfel beim Frühstück rumkauen, ist genauso Gewohnheit, und denken wir kein bisschen drüber nach. Wir schlucken immer nach der gewissen Anzahl Kauvorgänge. Ja, die länger kauen, leben gesünder, sagt man. Und so ist, oder auch, und das sind so körperliche Gewohnheiten, die wir haben, aber es gibt auch diese mentalen oder emotionalen Gewohnheiten. Ja? Wenn ich auf Arbeit bin und mein Chef kommt und knallt mir einen Stapel Arbeit auf den Schreibtisch mit einem freundlichen Lächeln und sagt, Sie schaffen das doch. Ja? Dann habe ich eine gewohnheitsmäßige Art, auf diese Form von Überforderung zu reagieren. Ja? Manche Menschen haben einfach eine Strategie im Kopf entwickelt, die sie als Gewohnheit verankert haben, dass sie in solchen Situationen, wo sie dermaßen überfordert werden von einer ranghöheren Person, dass sie notorischer, gewohnheitsmäßigerweise nach unten schauen und murmeln, ja, ja, sicher. Ja? Und dann tendiert man dazu, immer in solchen Situationen ähnlich zu reagieren, weil das ist meine gewohnte Reaktion auf Überforderung durch eine ranghöhere Person. Ja, das hat sich dann in meinem Leben so eingestellt. Das ist meine präferierte Strategie. So funktioniert mein Gehirn. So bin ich gerade gepolt. Das hat sich irgendwie durch meine Lernprozesse, die wir alle in der Kindheit hinter uns haben, und durch meinen Charakter und das Temperament, das wir haben, so ergeben. Ja, es gibt andere Leute, die sind vielleicht eher cholerisch, kommt der Chef, gleiche Situation, die haben eine andere Gewohnheit, die schießen gegen, ja, die werden dann unfreundlich oder so. Ja. Hat jeder seine eigenen Muster, seine eigenen Strategien, und die sind, man sagt, in den Basalganglien, die sind im Gehirn in einer Region, die nahezu unterbewusst ist. Deswegen die Frage vom Eingang, wie kann ich denn so ein Muster ändern, ist die Knackfrage heute Abend. Ja? Aber die gute Nachricht ist, es geht, aber es ist schwer. Und es ist komplex, und wir werden es heute Abend auch nur anreißen, aber ich bin zuversichtlich, dass ich Ihnen genug Werkzeug mitgeben kann in den nächsten, Moment, mein Handy geht immer aus, ja, 36 Minuten, dass Sie wirklich ein Stück Hilfe zur Selbsthilfe haben. Weil so verstehe ich auch meine Arbeit als Erwachsenenbildner, ja, auch jetzt mit psychologischen Themen. Wenn wir das mal auf die körperliche Ebene verlagern, wir alle helfen uns auch selbst körperlich. Ja. Jetzt die Grippesaison, wir alle haben unseren Vitamin-C-Dosierung hochgefahren, wir alle kochen jetzt Ingwertee und machen warme Fußbäder, wenn es draußen kalt war, und ziehen uns warm an. Ja, wir tun Dinge einfach, um unsere Gesundheit, unsere körperliche Gesundheit zu unterstützen. Die tun wir selbst, dazu brauchen wir keinen Arzt. Ja? Und genauso gibt es psychologische Dinge, die ich selbst tun kann, wo ich keinen Therapeuten brauche, die mir helfen, ein Stück weit psychisch gesund zu bleiben und nicht in die nächste Depression zu rutschen, jetzt wo es sowieso so dunkel ist draußen. Ja? Und dazu ist es mit den Gewohnheiten heute Abend mal ein kleiner Ansatzpunkt. Okay, also. Schritt 1 ist, dass es uns geht wie die Feigenbäume oder wie die Menschen, die nicht sehen, dass sie Probleme haben, sondern die verstehen, dass sie ein Muster haben. Schritt 1 ist, ich muss mein Muster erkennen. Das heißt, ich komme abends nach Hause und die Wohnung ist so dunkel und leer und ich gehe in den Kühlschrank und hole den Schoko-Banane-Muffin raus und beiß rein und esse den und dann noch einen zweiten. Und am nächsten Morgen wache ich auf, stelle mich im Bad auf die Waage und denke, ich Esel. Ja. Komme am übernächsten Abend wieder abends in meine Wohnung. Die Wohnung ist wieder dunkel und kalt und leer. Ich gehe zum Kühlschrank, öffne die Kühlschranktür, will gerade nach dem Schoko-Banane-Muffin greifen und stelle fest, oh, so ging es mir doch letztens schon mal. Schau mir den Schoko-Banane-Muffin an. Es sieht so lecker aus. Ich nehme ihn raus, beiß rein, stehe am nächsten Morgen auf der Waage, ärgere mich wieder. Ja? Drittes Mal. Ich komme abends nach Hause, die Wohnung ist kalt und dunkel, es ist blöd. Ich gehe an den Kühlschrank, mache die Kühlschranktür auf, mache sie wieder zu. Weil ich habe erkannt, da ist ein Muster. Ich verhalte mich immer gleich in einer bestimmten Situation. Dann denke ich, Muster hin, Muster her, mache den Kühlschrank auf, esse den Muffin. Schritt 3 ist, ich mache die Haustür auf und denke, gleich kommt wieder mein Muffin-Moment. Dann gehe ich nicht in die Küche, sondern setze mich ins Wohnzimmer, mache mir ein warmes Kaminfeuer an, mummel mich in meine Decke und alles ist gut. Ja? Das ist ein bisschen Gewohnheiten ändern, easy. Der erste Schritt ist, ich muss erkennen, da ist ein Muster. Und wie man das jetzt in der Geschichte so ein bisschen gehört hat, ist, man muss so ein bisschen aus sich selbst raussteigen, ja? So. Und muss sich selbst mal sehen, wie man da am Flur steht oder wie man da vor dem Kühlschrank steht und muss sich selbst so von außen sehen und dann das Muster erkennen, ja? Und jetzt sagen Sie wahrscheinlich, gut, schön und gut, wenn das bei Ihnen klappt, dass Sie sich so aus sich selber raustreten können und sich selber so aus der Entfernung sehen können und wahrnehmen können. Das ist nicht so leicht. Wie kriegt man das denn hin? Und dann sagen auch die Psychologen, es braucht so ein bisschen einen Wachruf. Ja? Wake-up-Call, sagt man da. Und das kann sehr, sehr unterschiedlich aussehen, dass man so aus sich selbst raustreten kann, sich betrachten kann und sieht eigentlich, was da für ein Mechanismus läuft. Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte, so ein Wachruf? Die Waage. Richtig, genau, exakt. Es kann einfach, das führe ich jetzt extra auf, das gefällt mir so gut. Was Menschen klassischerweise denken, was zu einer Änderung ihrer Gewohnheiten führen könnte, ist ein Tiefpunkt. Ein Tiefpunkt im Leben, ja. Wenn es richtig wehtut. Wenn ich eine Trennung erlebe oder eine Diagnose habe oder dann den Burnout, ja, weil ich immer nicht Grenzen setzen konnte und immer, was war das Beispiel vorhin? Nochmal schauen. Ja, wenn ich mich immer hinten angestellt habe, ja, wenn ich nie Verantwortung übernommen habe für meine eigenen Bedürfnisse, dann denke ich, okay, jetzt ich komme da nie raus aus diesem Muster, das geht so lang, bis ich den Burnout und die Depression habe und dann ändere ich mein Leben, ja, dann lege ich die Gewohnheiten ab, die schlechten. Die schlechte Nachricht ist, es ist nicht zu empfehlen. Es ist nicht zu empfehlen. Weil Gewohnheiten ändern braucht extrem viel Kraft und ein Stück Ausdauer und Nerven, sage ich, wie es ist. Und das haben Sie nicht, wenn Sie am Tiefpunkt Ihres Lebens hocken. Da haben Sie andere Probleme und müssen erstmal diesen Tiefpunkt bewältigen. In einem Tiefpunkt ändert niemand Gewohnheiten. Jedenfalls nicht auf die leichte Tour. Also man kann es sich leichter machen. Was mir jetzt eben gerade auffällt, ist, dass ich das gar nicht richtig gesagt habe, nochmal bei den Gewohnheiten. Es gibt gute und schlechte, ja. Es gibt funktionale Muster, ja, Hände falten, das ist gut, dass wir da nicht drüber nachdenken müssen, wie wir unsere Hände falten oder wie ich meine Zähne putze. Das ist ein gutes, funktionales Muster, es tut keinem weh. Aber es gibt auch dysfunktionale Muster, die wir alle haben, ja. Das ist die Situation mit dem Muffin. Die ist vielleicht kurzfristig gut, ja, das trägt zum Stressabbau bei schon irgendwie. Langfristig ist es nicht zu empfehlen. Okay, wie wache ich auf? Ich habe vielleicht einen Schockmoment auf der Waage, ich habe einen Tiefpunkt in meinem Leben oder ich kann auch wachen über Fachwissen. Ich recherchiere so gern, für mich funktioniert Fachwissen gut, aber jeder Mensch ist jetzt vielleicht anders. Wir haben zum Beispiel bei uns zu Hause vor etlichen Jahren intensivst über das Thema Zucker uns Fachwissen angeeignet und wie Zucker und Weißmehl und so verstoffwechselt wird. Und nachdem wir da eine ganze Menge Studien gelesen haben und viel Fachwissen hatten, haben wir entschieden, das geht so gar nicht und hatten auf einmal auch gar keine Lust mehr, irgendwelche Weißmehlbrötchen zu essen. Und jetzt sind es schon etliche Jahre, dass wir komplett selbst backen, ja. Also mit Getreide kaufen, selbst mahlen, Vollkorn backen, haben uns umgewöhnt, weil die Studienlage uns überzeugt hat. Es hat allein das Fachwissen ausgereicht, unsere Routine extrem zu ändern. Und Selbstbacken ist ein Haufen Aufwand. Es ist viel Stress, also was heißt viel stressiger, aber es ist mehr Aufwand, als wenn ich zum Bäcker laufe. Ja? Und am Anfang waren unsere Brote nicht wirklich schön. Ja? Es hat ein paar Monate gedauert, bis wir wussten, auch wie das so mit dem Sauerteig geht und dass der nicht kippt. Und, aber deswegen habe ich geschrieben in der Seminarbeschreibung, nie mehr zurück. Wir gehen nicht wieder in die Küche, wir gehen dann immer ins Wohnzimmer. Wir schlagen komplett einen anderen Weg im Leben ein. Wir wählen einen anderen Weg. Weil manchmal spielen wir mit uns selbst so Spiele und sagen, ja, nur ein Schokomuffin die Woche geht. Ich sage Ihnen gleich, vergessen Sie es. Ja? Wir gehen auch manchmal noch zum Bäcker samstags und dann gibt es so ein Bäckerfrühstück bei uns, das genießt die ganze Familie, ist eine Ausnahme und schon am Sonntag freut sich jeder wieder auf sein Vollkornbrot. Wenn die Kinder bei der Oma sind, ist die arme Oma, muss sich anhören, dass man von ihrem Brot nicht satt wird. Und also das ist ein Thema bei uns gewesen, nie mehr zurück. Okay, Fachwissen hat dazu beigetragen. Und was auch noch ein herrlicher Wachruf ist, ist Grenzen setzen. Also, wenn uns andere Menschen eine Grenze setzen, ja, wir dümpeln immer so lange in unseren eigenen Gewohnheiten vor uns hin, bis jemand kommt, der uns wirklich was bedeutet und der sagt dann, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Und das ist eine sehr, sehr psychologisch gesehen gesunde Sache. Es ist gesund, dass uns Grenzen gesetzt werden und es ist gesund, dass wir Grenzen setzen. Ja? Die schönste Art, Grenzen gesetzt zu bekommen, regelmäßig vor die Nase gesetzt zu bekommen, ist, jeden Morgen seine Bibel aufzuschlagen und darin zu lesen, wie Gott möchte, dass wir leben, weil das hat schöne Leitplanken, das hat ganz klare Grenzen. Klarst formuliert, du sollst nicht Ehe brechen. Punkt. Ja? Und dann ist das meine Grenze und diese Grenze kann dazu führen, dass ich ein schlechtes Gewissen kriege, das ist schon mal ein guter Schritt, ja, und dass ich auch wirklich meine Gewohnheiten ändere, ja, und aufhöre mit dem Rumpflirten oder so. Aber auch selbst diese Grenze zu setzen, ja, und das ist legitim und ich weiß, das ist für Frauen ein ganz schweres Thema und ist auch für mich immer wieder eine Baustelle. Ich mache auch Sprachförderung im Kindergarten. So ein bisschen über die interkulturelle Kommunikation bin ich dahin gekommen, habe viele kleine türkische Jungs, die zu mir kommen mit null Deutsch und dann bei mir Deutsch lernen. Und die kleinen türkischen Jungs haben ja keinerlei Respekt vor Frauen, wenn sie mit 3 Jahren kommen und müssen dann ganz frisch lernen, was das heißt, dass jemand sagt, so, da ist die Grenze. Es wird nicht geschrien, es wird nicht gerannt, es werden nicht die Türen geknallt, es gibt gewisse Dinge, an die halten wir uns hier, ja, Grenzen setzen. Ich habe trainiert, Grenzen zu setzen über die Arbeit mit kleinen Kindern jetzt. Seitdem geht es auch in anderen Bereichen meines Lebens meinem Chef gegenüber oder meinem Partner gegenüber besser. Also, wirklich überlegen, Da muss man mal eine Weile sich ruhig hinsetzen oder mal 3 Stunden alleine durch den Wald laufen und überlegen, wo ist meine Grenze? Und dann sagen, okay, das ist meine Grenze. Und wenn dann eine Situation kommt, weiß ich wieder, was ich mir selbst versprochen habe und kann sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Und das kann so weit gehen, weil das hatte ich beim letzten Frauenabend, da war auch eine Frau, die sagte das so ziemlich aufgelöst. Es kann so weit gehen, dass ich die Grenze ziehe und sage, stopp, in meinem Haus wohnt niemand, der Drogen nimmt. Ich wohne nicht mit jemandem, der Drogen nimmt, unter einem Dach. Entweder du ziehst aus oder ich ziehe aus. Grenze setzen. Ja? Diese Grenze kann auch einfach das Leben eines drogenabhängigen Menschen retten. Wenn ich die nicht setze, macht er weiter. Vielleicht. Höchstwahrscheinlich macht er weiter. Wir haben auch Verantwortung füreinander, uns gegenseitig Grenzen zu setzen. Aber das kann der Wachruf, kann für jeden was ganz anderes sein. Okay, und dann sehe ich aber, ich kann aus meiner Situation heraustreten und sehe, okay, ich habe da ein Muster und dieses Muster läuft immer nach 4 gleichen Punkten ab. Und das haben wir mit der Kühlschrankgeschichte schon ein bisschen gesehen. Es gibt immer einen Auslöser. Also, ich komme nach Hause in diese dunkle, einsame, kalte Wohnung und leere Wohnung. Das ist mein Auslöser. Und dann gehe ich zum Kühlschrank und hole mir diesen Schokobananenmuffin. Das ist erfunden, wir wohnen im Haus, es ist selten leer. Ja, aber es ist ein erfundenes Beispiel. Auslöser. Sein könnte. Ist gut, ist gut, dass Sie nachfragen. Wenn Sie was nicht lesen können, fragen Sie nach. Völlig in Ordnung, gar kein Problem. Okay, also als erstes gibt es einen Auslöser. Ich komme nach Hause und das Haus ist kalt und leer und das ist immer mein Trigger. In der Psychologie sagt man, das ist mein Trigger, der dieses Verhalten Muffin essen nach sich zieht. Es passiert nicht, wenn ich mit der besten Freundin reinlaufe, weil dann schwatzen wir die ganze Zeit und holen uns eine Limonade und setzen uns ans Feuer oder so. Es passiert nicht, wenn ich mit meinem Mann nach Hause komme. Es passiert immer nur, wenn ich alleine nach Hause komme und das Haus ist leer und still. Ha, also ich habe erkannt, eins, es gibt einen Auslöser, der dieses Verhalten auslöst. Dann kommt eben dieses Verhalten. Ja, oder wenn Sie die Hände falten. Ja. In der Regel, in frommen Haushalten genügt es, dass man sich zu einer gewissen Zeit an den Tisch setzt, dann faltet man automatisch die Hände. Ja. Das, zu einer gewissen Uhrzeit an den Tisch setzen, ist der Trigger dafür, wenn alle sich gleichzeitig setzen, faltet man automatisch die Hände. Ja. Das ist das, die automatische Gewohnheit, die abläuft. Kommt die Handlung. Das dritte ist eine Belohnung. Also wir haben immer ein gutes Gefühl, wenn wir das tun, was wir da tun, weil sonst würden wir es nicht tun. Ja, sonst würden wir es nicht tun. Wenn es nicht so lecker wäre, diesen Schoko-Banane-Muffin zu essen, würde ich ihn auch gar nicht essen. Aber er schmeckt halt so lecker. Ja, und dann setze ich mich hin und dann habe ich das Gefühl, ich habe mir was gegönnt. Und dieses Gefühl, vielleicht von mir was gönnen, befriedigt mich und das ist ein Bedürfnis, was ich habe, was dadurch befriedigt wird. Das ist eine gewisse Belohnung im Spiel und die verstärkt einfach, dass dieser Kreislauf immer wieder abläuft. 4 ist dann halt die Routine oder die Gewohnheit, die sich entwickelt. Okay, soweit so gut? Ja? Jetzt kommt die spannende Frage. Wie kommen wir aus dieser Nummer wieder raus? Das oben ist nochmal einfach unser Gewohnheitskreislauf. Kreislauf, wie der abläuft. Und ich sage da, das ist kein Teufelskreis. Das ist ja auch gut, dass Gewohnheiten so funktionieren. Und beim Händefalten ist es toll, dass es so klappt. Aber ich habe 6 Punkte mitgebracht, wo wir so Muster aufbrechen können und ein Stück dran arbeiten können. Aber ich sage es gleich, die ganze Wahrheit ist natürlich ein bisschen größer. Ja? Diese 6 Punkte sind jetzt hilfreich für Menschen, die in anderen Bereichen gut aufgestellt sind, sage ich jetzt mal. Und da auch ihr Leben aufgeräumt haben. Und diese 3 Bereiche sind quasi hier unten ein bisschen das Fundament dafür, dass das oben drüber alles gut funktioniert. Das ist jetzt gemein, aber das, wenn ich's, sonst würde ich mich hier irgendwie auch billig verkaufen, weil das Thema ist komplex. Da gehört mehr dazu, wie 6 Punkte abzuhaken. Ja? Leider können wir heute Abend das nicht komplett durcharbeiten, aber ich habe dann nachher noch für einen Tipp für diejenigen, die da dranbleiben wollen. Der erste große Fundamentbaustein, den wir haben, ist ein Thema, das heißt Selbstverantwortung. Ich kürze das mal ab. Selbstverantwortung ist, wenn man keine Selbstverantwortung hat, ist man nicht frei. Dann ist man, und Menschen, die nicht frei sind, können auch ihre Gewohnheiten schlecht ändern. In dem Moment, wo ich keine Selbstverantwortung habe, kuschel ich mich so ein bisschen eine meiner Opferrolle. Ja, für die Systemiker unter uns, dann stecke ich da ein bisschen fest. Das heißt, ich muss erstmal lernen, Selbstverantwortung für mein Leben zu übernehmen. Wenn ich das habe, kann ich auch so 6 Punkte durcharbeiten. Wie man ein Mensch wird mit Selbstverantwortung, der selbstverantwortlich handelt, ist ein eigenes Seminarthema. Kann ich heute Abend leider nicht groß machen. Dann gibt es einen großen Fundamentbaustein, der heißt Selbstbild. Selbstbild ist eine relativ neuere Forschung aus Amerika von einer Forscherin, die Entwicklungspsychologin Carol Dweck, die auch beschreibt, dass wir uns ganz ja selber auf den Füßen stehen, wenn wir das falsche Selbstbild haben. Und dass das alle Veränderungen auch bremst, extrem bremst. Das heißt, ich muss auch von meinem Selbstbild her mir überhaupt zutrauen, dass ich mich ändern kann. Ja? Weil es gibt Menschen, die haben ein Selbstbild, wo sie glauben, dass sie sich nicht ändern können und dann, wie man dieses Selbstbild ändert, dahin, dass ich es mir selbst zutraue, mich selbst zu verändern, das ist auch ein Prozess, der diesen Abend weit übersteigt. Eigenes Seminarthema. Ich mache da auch Vorträge zu diesem Selbstbildthema und auch Seminare. Ist ein eigenes riesengroßes Thema. Und das letzte ist Selbstgefühl. Dafür schlägt gerade mein Herz richtig arg. Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Aufbauend auf Freud. Ich war immer nicht so mit Freud, fand ich immer irgendwie ziemlich trocken. Aber dieses Selbstgefühlthema hat mir mein bisheriges psychologisches Denken in dem Bereich komplett über den Haufen gewälzt. Bin da sehr begeistert. Selbstgefühl ist, dass ich einfach überhaupt verstehe, wie funktioniert Menschsein, wie funktioniert meine Psyche, wie kann ich überhaupt mich selbst steuern, wie geht das? Ja, das ist aber auch ein komplettes Thema, was man eigentlich an 3 Tagen abhandeln muss. Okay. Insofern, wenn es für Sie mit diesen 6 Schritten alleine nicht geht, ja, dann haben wir wahrscheinlich irgendwo noch eine Baustelle in den Fundamentsteinen da unten. Ja, dann würde ich Ihnen raten, tiefer graben. Tiefer graben. Wir können heute Abend nur anreißen, das ist gut genug mit diesen 6 Schritten, dass Sie es selbst probieren, Ihre Gewohnheiten zu ändern. Kann sein, es klappt. Bei vielen Menschen klappt es wahrscheinlich. Falls es nicht klappt, das Thema ist tiefer, dann muss man da unten an diesen Selbstgeschichten, dann muss man an den Selbstgeschichten arbeiten. Okay, aber der erste Punkt, den wir haben, ist, wir müssen unbedingt diesen Trigger, die 1, den Auslöser identifizieren. Ja. was löst dieses Muster bei mir aus? Was ist eigentlich der Trigger? Was triggert mich da jedes Mal? Und dazu braucht man Ruhe. Also ich empfehle eigentlich, wenn ich es geschafft habe, aus mir selbst rauszutreten, wenn ich mich selber habe aus der Entfernung sehen können, wenn ich erkennen konnte, okay, ich glaube, ich habe da ein Muster und wir alle haben tausende Muster, funktionale und dysfunktionale, aber wenn ich so ein dysfunktionales bei mir erkannt habe und glaube, okay, ich habe da ein dysfunktionales Muster, dann brauche ich Ruhe. Dann rate ich dazu, in den Wald zu gehen und 3 Stunden zu laufen und zu denken und richtig auch zu schauen, was triggert diese Situation. Ja? Ist es immer nur, wenn mein Chef als ranghöhere Person kommt und mir den Stapel Arbeit hinlegt? Oder ist es auch, wenn ein eigentlich gleichrangiger Kollege kommt? Oder kann es sogar sein, dass meine Kinder kommen und mir Arbeit hinlegen und ich sage auch ja, ja und setze die Grenze auch nicht? Was sind das für Momente? Was löst es aus? Und das möglichst ganz genau zu beschreiben. Das heißt, man muss sich in sich reindenken. Wenn ich abends nach Hause komme in dieses Haus, okay, was stört mich an dem Haus eigentlich? Okay, es ist dunkel, es ist leer, es ist kalt. Okay, in dem Moment, wo ich nach Hause komme und zu Hause läuft die Party, bin ich nicht getriggert mit dem Schokomuffin? Okay, dann liegt es vielleicht wirklich nur an dem dunklen, leeren Haus. Liegt es an der Dunkelheit oder liegt es an der Leere? Was stört mich eigentlich? Warum brauche ich dann diesen Schokobananemuffin? Man muss da ganz tief in sich rein hören und diesen Trigger erkennen. Und dann denkt man, also das ist so der Selbstbetrug, den wir alle treiben. Ja, man kommt rein in das Haus und fühlt vielleicht die Leere und man fühlt vielleicht die Einsamkeit und man denkt, ich habe Hunger. Und man glaubt, das Bedürfnis, was dahinter steht, ist Hunger. Aber vielleicht ist das Bedürfnis, das dahinter steht, ja gar nicht Hunger, sondern ich weiß gerade so allein, wie ich jetzt hier bin, nichts weiter mit mir anzufangen, als dass ich mich mit Essen ablenke oder auch mit Essen tröste. Ist es vielleicht die Einsamkeit, die mich dazu treibt und triggert, diesen Muffin jedes Mal zu essen? Das heißt, wir müssen uns in diese Trigger-Situation hineindenken und müssen überlegen, was brauche ich? Habe ich wirklich Hunger? Brauche ich was zu essen? Brauche ich wirklich was zu essen? Brauche ich was Süßes? Oder brauche ich einfach Gesellschaft? Sollte ich rausfinden, dass ich einfach Gesellschaft brauche, dann kann ich dieses, und dieses Bedürfnis ist ein legitimes Bedürfnis, ja, das ist ein echtes, gutes Bedürfnis, dann muss ich gucken, wie ich das anders befriedige, ja, aber dann kann ich aufhören, diesen Schoko-Banane-Muffin zu essen, dann muss ich mich nicht jeden Morgen wieder ärgern. Das heißt, mit dem Auslöser rausfinden ist es am wesentlichsten, dass wir da eine Pause haben und einfach mal im Flur stehen bleiben und in uns reinfühlen, was ist es? Was ist es denn? Was brauche ich denn? Was fehlt mir denn? Und was will ich wirklich? Dann 2 ist herauszufinden, welche Belohnung steckt hinter diesem Bedürfnis oder welches Bedürfnis steckt hinter dieser Handlung. Mit dem Muffin steckt die Belohnung vielleicht dahinter, das Gefühl, das ich habe, das mich belohnt, das mein Kopf belohnt, ist vielleicht, okay, ich habe mir was gegönnt. Dann habe ich das Gefühl, ich gönne mir was und dann habe ich das Gefühl, ich kümmere mich um mich selbst. Das ist auch ein faires Bedürfnis, was wir haben. Wenn das die Belohnung so aussieht, dann könnte man auch sagen, okay, ich kann mich auch wesentlich gesünder selbst oder um mich selbst kümmern. Ich kann mir eine heiße Badewanne einlassen, ja, dann habe ich mir auch was gegönnt, ohne gleichzeitig meinen Zuckerkonsum sonst wie hochzufahren. Oder wenn mein Chef mir die Arbeit hinknallt, kann ich überlegen, warum schlucke ich hier? Warum setze ich keine Grenze? Was ist mein Bedürfnis dahinter? Will ich einfach brav sein? Will ich so als das brave Mädchen wahrgenommen werden, was nicht aufmotzt? Oder ist mein Bedürfnis dahinter, Ich will den starken Mann spielen oder die starke Frau. Ich packe das alles. Ich kann das alles packen. Ja? Ich handle hier Haushalt und Kinder und Job. Und wenn du mir noch so Stapel hinknallst, ich packe es alles. Was ist mein wirkliches Bedürfnis dahinter? Warum habe ich da nicht Stopp gesagt? Warum? Da ist nämlich ein Bedürfnis dahinter. Und dieses Bedürfnis dürfen wir ruhig stillen. Das sind immer wichtige und gute Bedürfnisse. Bloß die Art und Weise, wie wir dieses Bedürfnis stillen, ja, da müssen wir einfach eine gute Alternative finden. Also, Alternative finden deswegen, weil wir werden eine Gewohnheit uns nie abtrainieren. Die geht nie weg. Wenn wir jetzt sagen, ich höre auf, Schokomuffins zu essen oder ich höre auf, mir was, das geht nie weg. Das kriegen Sie nie weg. Sie können es nur mit einer anderen, besseren, gesünderen, konstruktiveren Gewohnheit ersetzen. Ja? Das funktioniert von der Gehirngeschichte her nicht. Also man kann auch nicht sagen, denken Sie nicht an einen rosa Elefanten, Sie denken immer an den rosa Elefanten. Ja? Und Sie kommen nach Hause und dann triggert Sie wieder diese kalte Wunde und Sie denken, ich muss mir was Gutes tun. Das geht nie weg, dieses Bedürfnis. Das ist nämlich echt und das ist da. Und es gehört auch befriedigt, aber bitte mit einer besseren Alternative ersetzen. Also Badewanne einlassen. Oder wenn ich merke, es ist nicht in erster Linie das Bedürfnis, dass ich mir was Gutes tun muss, sondern das Bedürfnis ist vielleicht, ich bin wirklich einsam, ich brauche Gesellschaft, dann ist die Alternative Freundin anrufen oder so. Okay. Male ich da mal noch einen roten Pfeil hin, weil das ist schwer. Es kann sein, mit der Alternative finden, da haben Sie ein Problem. Sie merken, dass das Ihr Problem ist, da eine Alternative zu finden, die für Sie funktioniert. Und der Blitz ist ein Mutblitz, nenne ich den mal. Dass Sie sagen, mir fehlt hier für die Alternative der Mut. Das kann nämlich sein, wenn Sie abends nach Hause kommen und das Haus ist so leer und dunkel, weil Ihr Freund nicht da ist, sondern mit seinen Kumpels Fußball schaut und Sie einsam sind und aus der Einsamkeit heraus jetzt einen Schoko-Banane-Muffin essen müssen und das Bedürfnis dahinter ist eigentlich, ich hätte gern Gesellschaft, aber ich bin so